Ich möchte mich heute gerne mit Ihnen über dieses Männchen hier unterhalten. Sie können es wahrscheinlich gar nicht sehen, aber das ist typisch für solche Männchen, die immer im Hintergrund stehen, die eigentlich gar keine große Rolle spielen. Es sind Bauern beim Schachspiel. Da hinten kommt jetzt gleich ein Bild, da können Sie das ein bisschen größer sehen. Nichts Besonderes, also sowas ganz, ganz Normales, sowas richtig Kleines. Einen, den man eigentlich übersehen kann, der nicht bedeutend ist, mit dem gewinnt man jetzt nicht unbedingt das Schachspiel. Tja, das ist die Figur, die von allen Schachfiguren wahrscheinlich am liebsten geopfert wird. Und das leuchtet auch ein, denn der ist ja so eingeschränkt in seinem ganzen Bewegungshorizont, nur am Anfang beim ersten Spielzug darf er 2 Schritte nach vorne gehen, ansonsten nur Schritt für Schritt, mühevoll von Feld zu Feld. Und dann, wenn er am Ende seines Zieles allen Gefahren zum Trotz das Ziel seines Lebens erreicht hat, nämlich die gegnerische Grundlinie, wird er weggenommen, ausgetauscht gegen eine höherwertige Figur. Auf den Bauern kommt es doch überhaupt nicht an. Sein Auftrag ist erfüllt. Er kann sich einfach vom Acker machen. Fertig jetzt. Austauschbar, zu verzichten, zu übersehen, minderwertig. Wenn Sie sich eine Lieblingsfigur aus dem Schachspiel auswählen dürften, ich glaube, für die meisten von Ihnen wäre der Bauer mit Sicherheit keine Option. Vielleicht identifizieren Sie sich eher mit der Dame. La Grande Dame. Wow, Clara Dampf in allen Gassen. Überall ist sie zu finden. Unbegrenzt in ihren Möglichkeiten. Kreuz und quer kann sie übers Feld jagen. Das ist was. Wäre vielleicht Ihre Position. Vielleicht steht Ihnen auch der Turm näher. Stabil, solide, klar in seinen Bewegungen. Vorne, seitlich, immer da, wo man ihn braucht. Vielleicht wäre es eher der Läufer, so diagonal angelegt. Sehr großen Spielraum, aber immer so über das Eck. Vielleicht liegt Ihnen auch der Springer näher, wenn Sie sich so gerne über andere hinwegsetzen wollen. Oder über Ecken denken oder manchmal auch anecken. Wäre das doch vielleicht, wäre was, vielleicht für Sie, was Ihnen naheliegen würde. Oder andere finden sich vielleicht eher in dem König wieder. Okay, der hat nicht den größten Bewegungsspielraum, auch nur immer eins in alle Richtungen, aber an dem König entscheidet sich das Spiel. Sieg oder Niederlage. Der König hat es überhaupt nicht nötig, jetzt selber groß die Sprünge zu machen. Er lässt lieber andere für sich kämpfen. Er ist immerhin der Chef auf dem Feld, auf dem Platz. Egal, in welcher Figur Sie sich eher wiederfinden könnten, der Bauer wäre wohl nicht Ihre erste Wahl, vermute ich doch einfach mal. Aber es gibt sie trotzdem. Die Bauern. Die Bauern in einer Gemeinde. Ich meine jetzt nicht die Landwirte. Friedhelm. Also gibt sie und wunderbar, absolut gewaltig. Aber es gibt auch so die Bauern einer Gemeinde, die so mehr diesen Schachfiguren ähneln, die im Hintergrund wirken, die scheinbar unscheinbar sind, so verborgen als die anderen auf jeden Fall, die sich so gar nichts aus sich machen, die sich vielleicht auch gar nicht so würdig sehen oder so kräftig, um da groß im Vordergrund was zu wirbeln, sondern die mehr in der Stille, im Hintergrund ihre Kreise ziehen. Leute, die gerne helfen und sich für andere zur Verfügung stellen. Leute, die glänzen durch ihre unwahrscheinliche Treue, ihre Liebe, die sich in kleinen Schritten zeigt, in kleinen Dingen zum Ausdruck gebracht wird. Leute, die nicht auf Lob und Anerkennung warten, sondern einfach ihrer Aufgabe nachgehen wollen, ohne dass man da groß Aufhebens drum machen muss. Denn das tun sie doch nicht für die Menschen. Sie tun das doch für Gott, die Bauern in einer Gemeinde. Der Satz, der ihnen wahrscheinlich am meisten über die Lippen kommt, ist doch der: Ach, das ist doch selbstverständlich. Das sind die Bauern in der Gemeinde. Oftmals erkennt man ihren Wert erst dann, wenn sie mal nicht mehr können. Wenn sie meinetwegen krank geworden sind. Und erst dann in solchen Situationen
wird man sich der großen Lücken bewusst, die diese Bauern hinterlassen haben. Da ist auf einmal keiner mehr verantwortlich, der die Stühle vor einem Gottesdienst gerade rückt, der die Blumen gießt, den Schnee räumt, die Wege fegt, den Schaukasten dekoriert, den Staub wischt, die Infoplakate auf dem Laufenden hält, das Abendmahl vorbereitet, den Blumenschmuck bereitstellt, die Hecke schneidet, das WC repariert, alte Window Colors von den Fenstern rubbelt, die Kabel lötet, die Akkus der Mikrofone lädt, die Adressen verwaltet, die Kollekte zählt, die Trockenmauern setzt, Überweisungen tätigt, Parkplätze pflastert, den Müll wegbringt, das Unkraut jätet, die Lichtschächte streicht, Kaffee kocht, Geschirr abwäscht, die Kinder beaufsichtigt, Kranke besucht, Mitfahrmöglichkeiten anbietet, Liedtexte für den Lobpreis schreibt, den Flügel stimmt, Stühle bezieht, Tische repariert, Klopapier kauft, Glühbirnen wechselt, Bücher bestellt, Türen ölt, Kinderspielzeug pflegt, Gäste beherbergt, Kuchen bäckt, Kerzen austauscht und so weiter und so fort. Alles Bauernjobs in einer Gemeinde, die man nicht groß sieht, wenn sie gemacht wird, aber wenn sie nicht mehr vorkommen, riesige Lücken hinterlässt. Ich wage zu behaupten, eine Gemeinde kann ohne diese Mitarbeiter, ohne diese Bauern nicht bestehen. Wesentliche Figuren. Und ich möchte Ihnen stellvertretend für alle diese Bauern in unserer Gemeinde in dieser Predigt eine Bäuerin in den Mittelpunkt stellen. Das wäre ihr oberpeinlich. Also sie würde den Gottesdienst nicht besuchen wollen, wenn sie wüsste, dass sie heute Gegenstand der Predigt ist. Und das würde mich nicht wundern, wenn über diese Person Ihnen noch niemals eine Predigt gehalten worden ist. Denn sie liebt es einfach immer im Hintergrund zu sein. Es spielte sich unter den Christen in Joppe. Damals in der Apostelgeschichte folgendes ab mit dieser Bäuerin der Gemeinde von Joppe. Ich möchte es Ihnen mal vorlesen. Sie können es gerne mitlesen, hier vorne oder auf dem Infoblatt, was Ihnen verteilt wurde. Apostelgeschichte, Kapitel 9, 36 bis 42. Da hat sich in Joppe folgendes zugetragen. In Joppe lebte eine gläubige Frau mit Namen Tabitha, die vieles Gutes tat und den Armen half, wo sie konnte. Etwa um die Zeit, als Petrus in Lydda war, wurde sie krank und starb. Ihre Freunde bereiteten sie für das Begräbnis vor und baten sie in einem Zimmer oben im Haus auf. Sie hatten jedoch gehört, dass Petrus sich im nahegelegenen Lydda aufhielt und schickten zwei Männer hin, die ihn baten, komm so schnell wie möglich zu uns. Petrus machte sich sofort mit ihnen auf den Weg. In Joppe angekommen, wurde er unverzüglich in den oberen Raum geführt. Viele Witwen waren gekommen, die weinten und ihm die Gewänder und Kleider zeigten, die Tabitha für sie genäht hatte, als sie noch bei ihnen war. Petrus schickte sie alle hinaus. Dann kniete er nieder und betete. Schließlich drehte er sich zu dem Leichnam um und sagte, Tabitha, steh auf. Da öffnete sie die Augen. Als sie Petrus sah, setzte sie sich im Bett auf. Er reichte ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Dann rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein und zeigte ihnen, dass sie lebte. Die Nachricht verbreitete sich schnell im ganzen Ort und es kamen viele Menschen zum Glauben an den Herrn. Soweit dieses kurze Ereignis damals in Joppe, was für viele eine einschneidende Bedeutung hatte. Joppe ist immer noch eine wunderschöne Küstenstadt in Israel, eine der ältesten Mittelmeerstädte überhaupt, wenn nicht sogar die älteste Mittelmeerstadt. Der alttestamentliche Prophet Jona machte sich von dieser Stadt aus auf den Weg nach Tarsis, um dem göttlichen Auftrag in Ninive, der feindlichen Stadt, das Evangelium zu sagen, die gute Botschaft von Gott. Heute ist Joppe unter dem Namen Jaffa oder Jaffo seit 1950 ein Stadtteil von Tel Aviv-Jaffo. Noch mehr bekannt wurde diese Stadt als Namensgeber für diese israelischen blonden Schamuti-Orangen. Jaffa-Orangen. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr wenig Säure haben, ausgesprochen süß sind, leicht zu schälen und einfach zu teilen. Dafür wurde Jaffa bekannt, Joppe, diese Stadt im Neuen Testament. Und in dieser Stadt wohnte nun Tabitha oder Dorcas, wie sie mit griechischem Namen hieß, und zählte sich zu den Christen an dieser Stadt. Lukas bezeichnet sie als Jüngerin. Das Wort kommt ausgesprochen selten vor im Neuen Testament. Also Jünger in der männlichen Form, sehr gebräuchlich, aber als Jüngerin werden nur sehr wenige Personen bezeichnet. Und eben diese Tabitha. Also sie war eine Frau, die ihr ganzes Leben an Jesus Christus ausrichten wollte, die bewusst für ihn da sein wollte, ihm dienen wollte, ihm das Leben zur Verfügung gestellt hat. Mach du was draus. Ich möchte lernen von dir und möchte für dich da sein. Mein Leben soll dir untergeordnet sein. Das macht die Jünger aus. Nicht im eigenen Auftrag da zu sein, sondern im Auftrag eines Höheren zu wirken. Und dabei blieb diese Tabitha ständig Zeit ihres Lebens eine Frau im Hintergrund. Hier an dieser Stelle der Apostelgeschichte wird sie überhaupt zum ersten Mal erwähnt. Hat bisher noch keine große Rolle gespielt in der christlichen Gemeinde. Und als sie erwähnt wird, war sie bereits tot. Ihr Beitrag in der Gemeinde bisher, völlig im Hintergrund, war es, den Witwen Kleider zu nähen, Almosen zu geben, sich um die Armen zu kümmern. Das war ihr kleiner und bescheidener Auftrag. Nun, das mit den Witwen war ein schwieriges Problem. Denn mit dem Ehemann der Witwen starb in aller Regel auch der Ernährer einer Familie. Und die Witwen hatten kein Sozialsystem. Die lebten fortan immer in der größten Bedrängnis. Existenzminimum hatten sie unterschritten. Und wenn sie jetzt schon erwachsene Kinder hatten, die ihnen den Unterhalt bringen konnten, waren sie permanent auf fremde Hilfe von außen angewiesen. Und von Anfang an, so wird es in der christlichen Gemeinde beschrieben, Apostelgeschichte, haben sich die Christen dafür verantwortlich gesehen, diesen notleidenden Frauen zu helfen. Und da hatten die Christen so eine Art Sozialversicherungssystem aufgebaut, ein soziales Netz geknüpft, um diese Frauen zu unterstützen. Um diesen massiven Problemen auch ganz entschieden entgegenwirken zu können. Da wurden die Witwen, so wird es beschrieben in Apostelgeschichte Kapitel 6, mit Essen versorgt. Und hier, die Tabitha, sah sich verantwortlich, denen auch Kleider zu nähen. Ich frage mich, was könnte das für uns in der Gemeinde sein? Ich glaube, wir haben da noch nicht so richtig unseren Platz entdeckt mit unserer Rolle in der Gesellschaft. Und ich bin gespannt, ganz persönlich, was Jesus hier in dieser sozialen Ecke an Aufträgen noch geben wird. Und die Arbeit, Sammelstelle für Rumänien, die geht so in diese Richtung, notleidende Bevölkerung in Rumänien zu unterstützen. Und wir merken auch von der Resonanz der Bevölkerung hier in Kandern, das wird schon wahrgenommen. Ja, das ist ein Markenzeichen auch für uns als FEG. Bei uns kommen Leute, denen es wirklich schlecht geht, im Gemeindeleben vor. Aber ich glaube, sowas bräuchten wir auch hier in der unmittelbaren Umgebung. Den Blick für Menschen, denen es schlechter geht. Zu allen Zeiten begegneten die Christen auch gesellschaftlichen Herausforderungen. Das war immer Teil ihres Auftrags in ihrer Umgebung. Ganz konsequent wollten sie ihren Glauben auch auf diese praktische Art und Weise zeigen. In die Gesellschaft konstruktiv hineinwirken. Damals war es häufig bei den Gemeinden in Israel dieses Problem der Witwen, die unter ihrem Existenzminimum das Leben fristen mussten. Was könnte es heute sein? Bedürfnisse, Defizite unserer Gesellschaft. Vielleicht könnte es so eine Kindertagesstätte sein, die im Moment so ganz groß im Kurs steht. Um Leuten zu helfen, Geld zu verdienen, indem sie ihre Kinder in gute Hände abgeben können. Vielleicht wäre das eine Richtung, ich weiß es nicht. Oder eine kontinuierliche Hausaufgabenbetreuung im Connection. Oder Nachhilfeunterricht für Schüler, für schwächere Schüler in bestimmten Fächern. Um der Not entgegenzuwirken. Connection wurde uns ja richtig in Auftrag vor die Füße gelegt. Was könnte es sein? Eine Haushaltsunterstützung in Form einer Nachbarschaftshilfe als Gemeindeauftrag. Nicht abgedrückt in irgendwelche Dienstleister, sondern wir als Gemeinde können hineinwirken in die Nöte unserer Umgebung. Ich bin gespannt, was Gott uns hier für Türen auftut um ganz praktisch hier in der Öffentlichkeit auch einen Platz einzunehmen. Auf jeden Fall ist es immer wichtig, dass die Bevölkerung seitens der christlichen Gemeinde immer merkt, da ist Reden und Tun im Einklang. Gutes Reden und gutes Tun gehört für die Christen zusammen und das soll auch in der Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen werden. Nun, Tabitha damals nähte Kleider und gab an die Bedürftigen Almosen weiter. Das war ihr persönlicher Beitrag, dass die Menschen auf Jesus aufmerksam gemacht würden. Wo die Menschen erkennen konnten, aha, Jesus lebt in dieser Frau und er bewegt sie jetzt zu diesen konkreten, helfenden Schritten. Andere Menschen hatten andere Begabungen. Die hatten andere Wege gefunden, um ihre Umgebung auf Jesus aufmerksam zu machen. Und wir hatten ja die ganze Predigtreihe über das ansteckende Christsein unterschiedliche Stile festgestellt. Der Petrus, das war so mehr der Konfrontative, der Direkte. Er konnte die Menschen so richtig direkt ins Gesicht drauf ansprechen, was ist denn mit dir? Der Paulus, der lebte mehr so auf der intellektuellen Schiene. Der geheilte Blinde, war eine andere Predigt, der hat sein Lebenszeugnis weitergegeben. Einfach von dem erzählt, was er erlebt hat mit Jesus. Der Levi oder Matthäus, der pflegte ganz gezielt seine zwischenmenschlichen Beziehungen und veranstaltete eine tolle Party, um seine Leute hier mit einzubeziehen. Die Frau aus Sychar, die trommelte ihr ganzes Dorf zusammen, um die Menschen einzuladen, zu Jesus zu kommen, ihn zu hören. Jeder hatte eine andere Möglichkeit gefunden. Tabitha fand sich in diesen Möglichkeiten nicht wieder. Das war nicht ihrs. Sie hatte sich mehr in dem dienenden Stil entdeckt. Das war ihre Art und Weise, so als Bäuerin des Glaubens im Hintergrund zu wirken. So ganz praktisch konnte sie auf diese Art und Weise die Liebe zu Jesus Christus und die Liebe, die sie von ihm bekommen hat, weitergeben. Sie wollte niemals im Rampenlicht stehen oder sich als Kandidatin für irgendeinen Verdienstorden hervortun. Das zählte nicht für sie. Sie hat erlebt, wie Jesus ihr Leben reich gemacht hat, gefüllt hat mit Sinn und Perspektive. Und da wollte sie einfach Jesus dafür sich dankbar erweisen. Durch ganz praktische Möglichkeiten, die sie gefunden hat. Ganz unspektakulär. Unsensationell, einfach helfen, da wo Hilfe gebraucht wird. Sehr bescheiden, aber in großer Treue und Liebe. Und dann kam der Schock. Also wir können die Gliederung gern an der Folie zeigen. Ja? Tabitha erkrankte. Das war unvorbereitet. Ja, da war sie, also das war nicht eingeplant. Und als sie noch starb, nach dieser Krankheit, da war die Gemeinde am Weinen. Das war eine große Lücke auf einmal. Und es zeigte sich für die Bauern des Glaubens eine ganz typische Reaktion. Jetzt erst, als sie nicht mehr da war, stellten alle fest, was sie an Tabitha hatten. Jetzt erst haben sie die Lücke bemerkt. Sie war immer im Hintergrund, aber nun, als sie nicht mehr da war, wurde erst das ganze Ausmaß ihres Beitrages sichtbar. An dieser Stelle hier, da entdecken wir einen sehr feinen Unterschied zwischen den Bauern im Schachspiel und den Dienern in einer Gemeinde. Es ist sehr wichtig, hier diese Unterscheidung mit nachzuvollziehen. Ein Bauer wird im Schach geopfert, um durch einen cleveren Spielzug ein größeres Ziel zu erreichen. Aber im christlichen Glauben dagegen ist der König bereit, sich für einen Bauern zu opfern. Wo gibt's denn das? Jesus, der König der Könige, der absolute Herrscher des Universums, der Regent über Damen und Läufer und Springer, der Herr der Ringe und der Dinge, der König über Türme, mit unbegrenzten Entfaltungs- und Bewegungsmöglichkeiten, auf dem ganzen Platz, die ganze Welt ist sein Areal. Dieser König opfert sich für einen Bauern, für einen kleinen, für einen im Hintergrund, für dich. Was für eine Wertschätzung. Wir haben das gesungen. Gott wird Diener. Gab sich für uns hin. Oder voll Demut kamst du auf die Erde. Und als Ergebnis, ich will dich anbeten. Wo gibt's denn das? Was für eine Wertschätzung für die Kleinen. Da wird alles Hierarchiedenken einer Gesellschaft völlig auf den Kopf gestellt. Da gibt es gar keinen Platz mehr für Minderwertigkeitsgefühle in dem Stil, ach, ich kann bloß Kleider nähen. Ich tauge lediglich zum Geschirrspülen. Mich kann man nur zum Unkrautjäten einsetzen in der Gemeinde. Hat keinen Platz mehr. Hoch erhobenen Hauptes können wir die kleinen Aufgaben einer Gemeinde anpacken. Wir können immer gegenwärtig haben, bei all unserem kleinen Einsatz im Hintergrund, ich bin einen König wert. Für mich, Bauern, gab sich der König hin. Ich bin einen König wert, weil er sich für mich gegeben hat. Das ist das Selbstbewusstsein der Leute einer Gemeinde, die im Hintergrund arbeiten. Ich bin einen König wert. Meine Großeltern mütterlicherseits waren Landwirte von Beruf, also Kollegen von Friedhelm. Also richtige Bauern, nicht so Figuren, ja? Richtige Bauern, die hatten es drauf, ja? Und ich war als Kind in den Schulferien immer wieder, also ziemlich häufig sogar, bei ihnen zu Besuch. Hat mir einfach Spaß gemacht, dieses Leben auf dem Bauernhof. Es waren tolle Erlebnisse, die damit in Verbundenheit stehen. Kühe misten und Schweine schlachten, Hühner füttern, Rüben ernten, Trecker fahren, Milch trinken und also das ganze Programm natürlich. Ja, das war einfach tolles Leben auf dem Bauernhof. Meine Großeltern wussten aber, dass ihr Wert und ihre Bedeutung nicht vom Ertrag der Ernte oder vom Wohlwollen und der Milchpreise der EU abhängen, sondern in Gott selber begründet sind. Wert und Bedeutung haben sie von Gott abgeleitet. Sie waren Bauern von Gottes Gnaden, in aller Bescheidenheit. Sie waren einen König wert, und das wussten sie. Das zeigte sich neben vielem anderen in ihrer Persönlichkeit auch an einem Spruch auf einem gestickten Bild, das über dem alten, wurmstichigen Harmonium im Wohnzimmer hing. Ich habe mir diesen Spruch einfach gemerkt. Das fand ich für mich wichtig, ja, als Besucher bei Ihnen. Der Spruch geht folgendermaßen. Der Landmann, also der Bauer, der Landmann steht in hohen Ehren. Er ist im Staat der erste Mann. Doch kann das Volk er nur ernähren, wenn Gottes Segen er gewann. Ganz kurz dieser Vierzeiler. Ich habe mir diesen Spruch gemerkt und bis heute auch niemals vergessen, denn wer kann sonst schon von sich behaupten, Enkel des ersten Mannes im Staat zu sein? Na, den haben Sie hier, ja? Er ist im Staat der erste Mann, mein Großvater. Aber das trifft's doch. Wo wären wir als Gemeinde ohne diese Leute im Hintergrund, die sagen können, voller Stolz und Überzeugung, ich bin einen König wert. Mit dieser Einstellung bekommen doch die ganzen Bauernjobs im Hintergrund der Gemeinde, der Gesellschaft eine ganz andere Bedeutung. Das ist nicht mehr einfach nur stupide Gartenarbeit, die jeder machen könnte, sondern Dienst für den König, der sich für mich geopfert hat. Es ist nicht mehr einfach nur blindes Abschreiben von Texten für den Lobpreis. Es ist Dienst für meinen König, der gelobt werden will. Da ist es nicht mehr nur primitives Kloputzen und Müll wegbringen, sondern Dienst für meinen König, dem ich mein Leben verdanke. Ihn möchte ich mit meinem ganzen Leben ehren. Das ist die größte Ehre für einen Bauern, diesen König zu ehren. Wir haben es gesungen, wir folgen dir. Unser Joch ist gar nicht schwer. Du Diener und König, Herr, dir zu folgen, Das ist die Ehre der Bauern. Segen weitergeben für anderen. Wir kommen zum dritten Schritt in dieser Betrachtung eines Bauern. Der Auftrag. Für Tabitha war ihr Auftrag damals in Joppe noch nicht beendet, obwohl sie gestorben war. Die Mitchristen damals ließen sofort nach ihrem Tod Petrus holen und der nahm auch ohne zu zögern diese 20 Kilometer Fußmarsch von Lydda nach Joppe auf sich. Das war es ihm wert, denn es ging um eine wichtige Person. Petrus ging umgehend ins Trauerhaus, schickte alle Besucher nach draußen, kniete dann am aufgebahrten Leichnam nieder und betete. Vielleicht hat der König ja noch weitere Aufgaben, einen Auftrag für Tabitha und holt sie ins Leben zurück. So wie im Schach ein Bauer auf der gegnerischen Grundlinie die Königin zurück ins Spiel bringen kann, so betet Petrus hier zum König, dass er eine Bäuerin zurück ins Spiel bringt. Welch ein Unterschied in der Wertigkeit. Petrus betet um eine Frau, die für die Witwen Kleider näht. Eine Frau im Hintergrund, weil der Wert nicht die Leistung war, sondern diese Frau war einen König wert. Diese einfache Aufgabe war Jesus so wichtig, dass er für ihre Fortführung sogar Naturgesetze aus den Angeln gehoben hat. Die tote Tabitha soll weiterleben, ihren Auftrag weiter fortführen. Sie ist wichtig und es gibt noch was zu tun für sie in dieser Gemeinde in Joppe. Kleider zu nähen für die Witwen. Als die Bevölkerung von Joppe dieses Wunder mitbekommen hat, da wollten auf einmal so viele auch Christen werden. Sie wollten auch zu diesem König dazugehören, der so viel Wert auf einen einzelnen kleinen Menschen der Gemeinde legt. Das haben sie gemerkt und sie wollten ebenfalls diese Wertschätzung bekommen, in dieser Gemeinde zu sein. Sie haben es noch nie erlebt, dass ein Mensch neu das Leben geschenkt bekommt. Und so wurden sie angesteckt von diesem großen Glück, mit Jesus leben zu können. Und wo gibt es denn das sonst noch auf dieser Erde, dass ein König dient den kleinen Leuten, dass ein König sich in den Dienst der Gemeinde stellt, in den Dienst der Welt, ein König, der sich selber investiert für sein Volk. Das ist einzigartig. Ein dienender König. Darin sehen wir das Besondere an diesem ansteckenden Dienen. Es geht bei diesen Aufgaben im Hintergrund immer darum, auf diesen König hinzuweisen. Er ist im Fokus, auf ihn kommt es an. Nein, ich fühle mich als Bauer nicht herabgesetzt oder degradiert oder verkannt, weil ich nur Unkraut jäten darf oder nur irgendwas halt. Nein, es ist eine Ehre, für diesen König zu sein, da zu sein, der sich für mich investiert hat. Ich tue das gern für den König. Er war sich für nichts zu schade. Deshalb diene ich gern. Das ist Dienen mit Ausstrahlung. Ansteckendes Dienen. Paulus sagte über diese Person von Jesus, über seinen dienenden Charakter mal Folgendes. Sie können das gerne mitlesen hier vorne. Philipper 2 von 5 bis 11. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Das ist Dienen mit Auswirkung. Durchaus ein missionarischer Auftrag in unserer Gesellschaft. Vielleicht mehr im Hintergrund, aber Dienst für die höchste Majestät, für den obersten Regenten. Das ist Dienen, das nicht einfach nur Buckeln ist, nicht mit einem mürrischen Gesicht, weil sich sonst keiner dafür hergeben mag, weil es halt sonst keiner macht, sondern Dienen aus Dankbarkeit, dass ich ein König wert bin. Ich bin mir sicher, dass diese Art von Dienen auch während der kommenden Thementage sehr glaubwürdig wirkt, weil dieses Dienen von Herzen kommt. Es ist sehr glaubwürdig, wenn wir den Leuten, die noch nicht zu unserer Gemeinde gehören, hier reinkommen und wir stehen auf, wenn die Plätze belegt sind, und bleiben stehen, dass sie sitzen können. Es ist sehr glaubwürdig, dass wir auf dem Pennyparkplatz parken, 150 Meter zu Fuß gehen, dass unsere Gäste hier den Parkplatz vor dem Haus verwenden können. Es ist sehr glaubwürdig, dass wir den Leuten Kaffee und Gebäck anbieten und uns selber am Ende nichts übrig bleibt. Und vielleicht keiner am Ende dieses Abends, des langen Tages, ein Dankeschön über die Lippen bringt. Es ist sehr glaubwürdig, wenn am nächsten Nachmittag die Stühle für das Kinderprogramm gestellt werden, weil die Kinder halt nicht jetzt hier 200 Personen lang in Reihen, beiden Reihen sitzen. Und eine Stunde später steht es bereits wieder richtig für das Abendprogramm. Das ist sehr glaubwürdig, wenn Menschen sich nicht zu schade sind, sondern merken, auch bei den kleinen Diensten, ich bin einen König wert, der sich für mich gegeben hat. Es ist sehr glaubwürdig, weil ich hier darlegen kann, ich, kleiner Bauer, ich habe den König in meinem Herzen erfahren. Deswegen, in jeder Stunde meines Lebens, so haben wir es gesungen, alle miteinander vorher, wenn sie mitgesungen haben, in jeder Stunde meines Lebens möchte ich dein Diener sein. Lass mich ein Segen sein für dich, König, Herr. Lasst uns dafür beten. Jesus Christus, wir haben es nicht verdient, dass du als König dein Leben für uns Bauern opferst. Und trotzdem hast du das getan. Du hast uns wertgeschätzt als Leute, die dir auf dem Herzen liegen, die dir wichtig sind. Obwohl wir nur unscheinbare Aufgaben wahrnehmen können, sind wir dir wichtig. Jesus, vielen Dank dafür, dass unser Wert nicht in unserer Bedeutung in der Gesellschaft zugrunde liegt oder nicht in dem Umfang, in dem wir Leistungen bringen können oder glänzen können in der Öffentlichkeit, sondern dass unser Wert in dir begründet ist, dass wir einen König wert sind. Das halte du uns im Bewusstsein. Für unser Leben, und vielleicht liegt gerade darin unsere Begabung, unsere Stärke, die wir gern für dich einsetzen wollen, dann hol du uns raus aus unserem kleinen Denken, vielen Minderwertigkeitsgefühlen, wo wir uns so gering achten. Lass uns stolz sein auf dich und vollem Bewusstsein große Bedeutung für dich zu haben, dir dienen. Und wenn in dieser kommenden Woche und den kommenden 14 Tagen so viele Aufgaben im Hintergrund zu bewältigen sind, dann lass uns das im Blickfeld haben. Wir dienen dir. Aber du bist der Entscheidende. Du bist unsere Majestät. Und so wie damals in Joppe viele Menschen über dich ins Staunen geraten sind, angesteckt wurden von deiner königlichen Art, lass es auch in unseren Tagen geschehen, dass sich Menschen davon überzeugen lassen, dass du wirklich der wahre Herrscher bist, dass seine Herrschaft darin zeigt, dass er dient. Und lass Menschen zum Glauben an dich finden und uns als deine Diener glaubwürdig sein. Ein Segen für unsere Welt. Amen.